Reflektor Magazin, April-Edition.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Ihr wisst, ich bin immer bemüht, mein Format Reflektor zu erweitern, Neues auszuprobieren, zu entfächern und zu entknospen. Es gibt ja jeden Monat jetzt wieder eine neue Reflektor-Folge, immer am Freitag. Und einerseits gibt es bei Reflektor das Format des langen Musikinterviews. Zuletzt hatte ich hier Jan Delay zu Gast. Dann gibt es die Formate mit meinen Co-Hosts Thees Uhlmann und Kolja von der Antilopengang. Zuletzt sprach ich hier mit Kolja über NWA. Und natürlich gibt es noch mein exklusives Mitgliederformat im Club Reflektor mit monatlichen Sonderfolgen. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz neu, einmal im Monat am Freitag mein kleines Reflektor-Magazin. Hier werdet ihr Ausschnitte aus eben jener eben erwähnten aktuellen Club-Reflektor-Folge hören können. Und außerdem gibt es ein paar Musik- oder Kulturtipps und manchmal auch ganz besondere Gäste. Und ich dachte mir, wenn ich hier ein Audiomagazin starte, was kann es Besseres geben als einen der führenden Musik-Printmagazinmacher unseres Landes einzuladen? Heute ist hier bei mir zu Gast Stefan Rehm-Rozanes, Chef vom Dienst und Managing Editor des Musikexpress. Hallo Stefan, habe ich das richtig gesagt?
Eine sehr klingende Jobbezeichnung, ja. Völlig korrekt.
Ja, freut mich wirklich, dass du den Weg hierher gefunden hast ins Studio.
Es war ein sehr beschwerlicher Weg, muss ich sagen. Aber für dich natürlich, anytime.
Ja. Bergauf die ganze Zeit?
Bergauf, bergab, 40 Tage, 40 Nächte durch die Wüste unterwegs. Heimgesucht von Sandwürmern aus Dune 2.
Ja.
Aber ich habe es geschafft.
In Hessen sind die ja die
Sandwürmer. In Hessen sind die vor allem, ja.
Aber du kommst ja jetzt hier aus Berlin direkt, heute ausnahmsweise. Der Musikexpress sitzt in Berlin, war mal in München, oder?
War überall schon, war also eigentlich so ein wirklich bundesweites Magazin mit Anfängen in Köln, weil das nämlich eigentlich eine niederländische Zeitschrift war. Die ist dann, hat einen kurzen Weg bis nach Köln rüber geschafft, ist dann nach Hamburg, dann nach München und dann nach Berlin. Und
welchen Jahr wurde der eigentlich gegründet?
Vor 55 Jahren, wir haben ein großes Jubiläumsjahr.
55 Jahre und
immer ein unerreichbares Alter.
Ja, und immer noch aktiv im Jahr 2024.
Immer noch am Puls der Zeit, unfassbar trendbewusst, das prägende Medium für Teenager. Immer gewesen, immer geblieben.
Mehr als die Bravo.
Schauen wir auf die Zahlen, die kann man überall einlesen.
Aber mal ernsthaft, wie ist es im Jahr 2024 ein Print-Musikmagazin zu machen?
Besser als jemals zuvor.
Ja.
Nein, ich finde es notwendig, dass es sowas noch gibt. Also was ich immer höre von Leuten, die nicht so unmittelbar jetzt in dieser Branche sind, die aber trotzdem Musik interessiert sind, dass die einfach überfordert sind von dem Streaming-Angebot. So dass die meisten haben natürlich dann jetzt irgendwie ein Streaming-Abo irgendwo, was ja auch wirklich sehr, sehr, sehr günstig ist. Und alle aber immer so sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann höre ich trotzdem wieder so die Sachen von damals. Also das ist, glaube ich, genauso unser Job. Einfach für so ein bisschen Orientierung zu sorgen und auch Tipps an die Hand zu geben. Es gibt schlichtweg zu viel Musik.
Ja.
Es gibt zu viel schlechte Musik auch. Und wir sehen es jetzt eben so als unseren Auftrag, einfach so zu gucken, wo lohnt sich's denn? Auf der einen Seite so die Vergangenheit lebendig zu halten, also irgendwie schon auch irgendwie so wissen, dass das Leserinnen gewisse Helden haben und mehr über die erfahren wollen, da auch dran zu bleiben, aber natürlich auch eine Offenheit für was Neues zu generieren.
Ihr seid ja in Partnerschaft mit dem Rolling Stone und den Metal Hammer, glaube ich auch. Und gut, Metal Hammer ist Genre und Rolling Stone ist sehr so, was du eben erzählt hast, diese alten Helden, Heldinnen und Helden nochmal in den Fokus zu rücken. Wobei die auch über aktuelle Musik berichten.
Ja, ja.
Aber ihr seid noch mehr das Magazin, was auch dann die aktuellen Sachen auf dem Cover hat, oder?
Genau, also wir versuchen auch schon eine jüngere, wir müssen uns ja auch voneinander abgrenzen. Man braucht ja auch nicht zwei Musikmagazine, die identisch sind. Es sind ja auch verschiedene Redaktionen, also so ist es nicht. Aber wir leben so sehr freundschaftlich nebeneinander auf einem Stockwerk. Und wir versuchen schon eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Auch eine, die anders musikalisch geprägt ist. Wir haben auch viel mehr elektronische Einflüsse. Und wir machen mehr über Hip-Hop. So, glaube ich, gibt es eine Berechtigung für uns beide auf dem Markt.
Also ich muss ja sagen, da kommen wir später zu. Spätestens seit ich da meine Kolumne bei euch im Musikexpress schreiben darf.
Da sind natürlich die Zahlen durch die Decke gegangen.
Nein, spätestens seitdem lese ich auch natürlich regelmäßig den Musikexpress. Und das, was du vorhin...
Vor allem deine Seite.
Nein, die kenne ich ja dann schon. Sonst wäre es natürlich das Tollste. Nee, ich wollte das nur bestätigen, was du sagst, dass es einfach eine sehr schöne Art ist, sich zu orientieren und auch Interesse zu entwickeln für neue Sachen. Weil genau dieses Ding stelle ich auch bei mir fest, nun in meinem fortgeschrittenen Alter, dass man viele Sachen am liebsten hört, die man früher schon gehört hat und gar nicht so, es einem gar nicht so leicht fällt, den Blick auf neue Sachen zu richten. Und euer Heft hilft mir dabei.
Da gibt es auch tatsächlich wissenschaftliche Forschung. Also dieses, was man von Leuten immer so hört, so ja, ich höre ja keine neue Musik mehr. Das ist tatsächlich so erwiesen. Da gab es eine große Studie in den USA mit 250.000 Teilnehmerinnen. Und in Deutschland gab es sowas auch mit 100.000 Leuten. Deutschland ist natürlich auch viel kleiner als USA.
100.000.
Da erzähle ich keine Geheimnisse.
100.000 ist aber schon viel.
Ist schon sehr, also so viele Menschen kenne ich zum Beispiel gar nicht. Und da wurde so ein Mittelwert festgestellt, dass man so ab ungefähr 31 Jahren sich verschließt für neue Musik und vor allem es annähernd unmöglich ist, dass sich neue Musik nochmal so begeistert, wie es in deinen Teenagerjahren irgendwie so war. Das hat viele Gründe. Du bist in einem Job angekommen, im Schnitt hat man dann auch schon Kinder, man hat schließlich nicht mehr die Zeit dafür. Man darf das nicht vergessen, dass man als Jugendlicher, dass es einem oft enorm langweilig ist, wenn man keinen Nachmittagsunterricht hat und so, du sitzt zu Hause, wir haben dann so CD-Booklets gelesen oder Liner-Notes und alles so. Man war auch noch nicht so abgelenkt von anderen Medien damals. Heute passt das alles so auf einen ein, es ist alles so, es rauscht so ein Fließband einem vorbei, man hat weniger Zeit, sich auf Sachen so richtig einzulassen. Und also man muss das anerkennen, dass es normal einfach so ist. Man kann es auch niemandem zum Vorwurf machen, dass man irgendwie alt wird oder so. Aber man muss halt dann versuchen, die Leute anzusprechen, in dem, was sie denn sowieso schon irgendwie hören und halt einfach wie eigentlich letztlich wie so eine Amazon-Empfehlung, so wenn dir das gefallen hat, dann hör dir mal das an, weil das kann dich, glaube ich, ganz ähnlich begeistern. Und so. Also das ist so unser Job, auch so Brücken herzustellen, weil von nichts kommt nichts. Also weißt du ja am besten als Musiker, es fällt ja immer selten selbst irgendwie was ein. Man nimmt irgendwas, was einem gefällt und steuert es in eine andere Richtung, dreht es, macht es nochmal origineller. Und das ist, sehen wir als unseren Auftrag, einfach so Brücken zu bauen, Verbindungen herzustellen, Kontexte herzustellen.
Ja, das spürt man, finde ich. Ich mache es ja so mit dem Interesse erhalten. Genres wechseln hilft mir sehr.
Mhm.
Klingt jetzt klischeemäßig, aber Jazz oder Klassik oder in letzter Zeit bei mir sich mal mit Blues wirklich auseinandersetzen, dann kann man tatsächlich nochmal die Intensität erreichen, die so vielleicht nicht ganz, aber nahezu an das herankommt, was man in der Jugend erlebt.
Bei dem, was völlig Neues reinstocherst, ja. Das ist natürlich auch so, die Offenheit muss man erstmal haben, einfach so sagen zu können, es gibt Schönheit in allem. So, es gibt kein Genre, was per se schlecht ist. So.
Du schreibst ja auch selber im Musikexpress. Du bist Chef, aber du bist nicht nur Chef, sondern du machst Interviews, du schreibst Artikel. Über was hast du denn als letztes geschrieben?
Zuletzt hatte ich eine Titelgeschichte hier mit Liam Gallagher und John Squire. Die hatten ja mehr gemeinsam ein Album gemacht. Zwei große Helden von mir auf der einen Seite, was ich sehr interessant fand, weil auch so in der Auseinandersetzung, so dass einer von denen, also Liam Gallagher, ja so eine seit 30 Jahren so eine Schlagzeilenschleuder ist und John Squire ein völlig enigmatischer Mensch ist, der sich auch Jahrzehnte von der Musikindustrie so zurückgezogen hat, wie die zusammen harmonieren. Also welche Welten prallen da aufeinander? Musikalisch ist sich das natürlich sehr ähnlich. Beide aus großen Bands aus Manchester, Stone Roses, so eine Art Wegbereiter ja für Oasis und alles so. Sind ja in vielerlei Hinsicht so die Blaupause für das, was Oasis dann daraus gemacht haben und viel mehr Geld damit verdient haben. Aber wie ist das, wenn diese beiden Bands so aufeinandertreffen? Und es ist erstaunlicherweise so, wie ich es mir vorgestellt habe, so dass einer sehr, sehr viel spricht und einer sehr, sehr wenig.
Hast du ein Lieblingsinterview, was du mal geführt hast?
Das jetzt hier.
Und dann auf Platz zwei?
Platz zwei. Es ist schwer zu sagen. Es ist natürlich immer, wenn du so Helden von dir triffst. Ich war mal vor gar nicht allzu langer Zeit bei Helge Schneider, bei ihm zu Hause sogar. Und also das ist dann schon verrückt, wenn dir Helge Schneider irgendwie so einen Orangensaft hinstellt. Und der hat mir dann beim Rausgehen noch einen alten Duschkopf von sich geschenkt, so ob ich noch dafür Verwendung hätte und so. Das ist dann, aber
schon,
es gab schon auch natürlich Interviews, die aus dem Ruder laufen, also wo man sich dann auch betrinkt mit den Leuten und in die Nacht zieht und so, also ohne so Rock'n'Roll-Stories macht man es auch nicht. Also es sind aber viel zu viele, um da jetzt wirklich was rauspicken zu können. So, ich habe einmal, also wenn du so wirklich so krasse Idole, ich bin ja großer Queen-Fan, wenn du dann zum ersten Mal mit Brian May sprichst und einfach weißt, das ist ein Typ, der dich begeistert, seit du denken kannst, also oder seit du ein Kind bist oder so und der immer so in deinem Leben präsent war und auf einmal so dann mit dir spricht und in dein Wohnzimmer gucken kann, so, also das sind schon herausragende Momente.
Okay, ich werde das weiter verfolgen natürlich. Auch
bitte, bist
allein
immer
schon, weil ich ja tollerweise dadurch, dass ich dich breitgeschlagen habe, diese Kolumne schreiben zu dürfen bei euch, das Heft immer zugeschickt bekommen. Und über diese Kolumne, da machen wir jetzt was, ein kleines Experiment, was diese Kolumne betrifft, zu dem du dich lieberweise bereit erklärt hast. Wir werden hier jetzt gemeinsam den Text der April-Ausgabe der Kolumne vorlesen. Das war ein etwas ungewöhnlicherer Text. Ich habe diesmal versucht, ein bisschen poetisch zu sein. Es ist ja so, erstmal auch hier vor offenem Mikrofon, danke an dich, weil du bist ja auch nicht nur mein Chef bei Musik Express, sondern auch mein Lektor. Und das, ich freue mich immer sehr. Einmal im Monat kommen wir zusammen und dann sprechen wir über das Thema. Und du hilfst mir da eigentlich auch immer, weil man, immer wenn man was schreibt, geht dir wahrscheinlich auch so. Man ist dann ja unsicher, ist es jetzt gut und so. Ja. Und genau, und für die April-Ausgabe war es ja eigentlich so ein bisschen so, dass ich hatte erst keine Idee und dann hatte ich diese Idee. Es geht um einen Elvis-Fan im Hamburg der 80er Jahre. Ja, glücklicherweise meintest du ja, mach mal, auch wenn das jetzt nicht so der typische Kolumnentext ist. Und der Text ist versetzt mit Elvis-Zitaten. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Zitate wird jetzt Stefan vom Musikexpress höchst selbst vorlesen.
Der keinerlei Talent zur Elvis-Imitation hat.
Mal sehen. Das werden wir jetzt probieren. Wir haben das nicht geprobt. Und aber wir machen das jetzt einfach mal.
Gucken,
und den anderen Text werde ich lesen. So, also, der King heißt die Kolumne. In meiner Kolumne des letzten Monats erwähnte ich meinen Nachbarn aus Kindertagen. Manche von euch wollten genaueres über ihn wissen. Deshalb reisen wir nun in der Zeit zurück. Ein Freitag im Herbst 81. Schule ist aus. Er schmeißt die Tasche in die Ecke seines Zimmers und dreht die Stereoanlage auf.
You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
25 Minuten Elvis. Dann macht er seine Schulaufgaben. Mathe, Deutsch und Englisch. Englisch ist für ihn am wichtigsten. Er besitzt 38 Langspielplatten von Elvis, darunter 4 Best-of. Außerdem 19 Singles, 2 VHS-Kassetten, eine Flexi-Disc und 2 8-Track-Cartridges, die er allerdings nicht abspielen kann. Als er mit den Hausarbeiten fertig ist, packt er seine Schultasche für den kommenden Montag. Seine Hefte sind ordentlich, die Schultasche ist sauber und auch er selbst fällt äußerlich nicht aus der Reihe. Keine Tolle, keine Creepers und kein Streichholz im Mundwinkel. Er geht ins Wohnzimmer und schiebt die VHS in den Rekorder. Aloha from Hawaii.
So I turn my back, turn my color to the wind, move along in silence, trying not to think at all. I set my feet before me, walk the silent street before me.
Er schaut auf den Bildschirm. Von der Bühne blinkt es in Weiß, Rot, Grün und Gelb. Elvis, 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 Elvis. Elvis kniet auf der Bühne nieder, sein weißer Anzug glitzert. Er kennt jede Einzelheit des Auftritts in Honolulu. Seine Mutter tritt ins Wohnzimmer. Du hast ja noch gar nichts gegessen, Junge. Er spürt ein Unbehagen. Er schaltet den Fernseher aus und geht wieder in sein Zimmer. Dort tritt er ans Fenster. Der Wind weht durch die Rotbuche an der alten Tankstelle. Er geht in den Flur und zieht seinen imprägnierten Anorak an.
How the web was woven in my soul, don't you know? How the web was woven, can't get loose, can't let go.
Er holt sein Fahrrad aus dem Keller. An der Lenkstange hat er kleine, batteriebetriebene Lautsprecher angebracht, sodass er auf seinen Touren seine Musik hören kann.
Sad Sack was sitting on a block of stone, way over in the corner, weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair.
Die Jungs auf den Mofas an der Ecke lachen über ihn. Aber sie jagen ihm nicht hinterher. Trotzdem tritt er jetzt stärker an die Pedalen und schaltet in den dritten Gang. Der Fahrtwind weht durch seine Haare. Eine Fliege prallt an seiner Brille ab. Er passiert den Lattenkamp. Das Freibad ist schon geschlossen. Er fährt durch den Kugelfang und am Eppendorfer Moor entlang.
I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Well, then you won't be bothered with me. Me hanging around your door. But that's all right. That's all right. That's all right now, Mama. Anyway, you do.
Am Kiosk in Großborstel kauft er sich eine Fanta. Elvis sei zum Schluss außer Kontrolle gewesen, hat seine Schwester behauptet. Außerdem stellte sie fest, dass Elvis an Herzverfettung gestorben sei. Sie hat keine Ahnung.
Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Als er am Flughafen ankommt, ist die Sonne schon fast komplett versunken. Seine Hände sind schmal, die Handinnenflächen weich und leicht verschwitzt. Er dreht die Boxen lauter auf und blickt den startenden Maschinen hinterher. Bald wird er nach Memphis reisen. Er wird Elvis nah sein.
I couldn't say a word for thinking of you. All I could do was stand there, paralyzed.
Eine Frau auf einem Hollandrad fährt vorbei. Er wendet den Blick ab. Hat sie seine Musik bemerkt? Er wartet, bis das Lied zu Ende ist. Er dreht die Kassette um, spult zum Anfang zurück und drückt auf Play. Dann knickt er den Dynamo ans Vorderrad. Er tritt den Heimweg an. Es fängt an zu regnen. Zurück nimmt er die Abkürzung durch die Laubenkolonie. Der feuchte Sand knirscht unter seinen Reifen. Krähen fliegen über ihn hinweg.
When my blue moon turns to gold again, when the rainbow turns the clouds away, when my blue moon turns to gold again, you'll be back in my arms to stay.
Warum eigentlich immer dieser Elvis, hatte sein Vater ihn im Sommer gefragt. Er hatte nicht geantwortet, aber in seinem Kopf blitzte es auf. Er war der King. Er ist der King. Ja, das war's.
Lang lebe der König.
Eine Kolumne. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Selbstverständlich.
Du sprichst ja ein perfektes Englisch.
Das stimmt nicht.
Doch. Aber wie sollst du auch sonst diese ganzen internationalen Stars interviewen?
Hello, how do you do?
Okay, Stefan, wir sprechen uns ja gleich nochmal kurz, aber jetzt vielleicht nochmal abschließend zum Musikexpress. Die Mai-Ausgabe erscheint bereits jetzt am 12. April. Mhm. Was wird uns erwarten?
Wir haben auf dem Titel Taylor Swift, kommt ja ein neues Album, also eine durchaus bekannte Sängerin, meinen wir. Und dann anknüpfend, weil die ja auch nach Deutschland kommt und zigfach beehrt, so ein großes Special. Das ist ja der Sommer der Superstars, so die ganzen Bruce Springsteen, AC/DC, Adele, alle kommen jetzt ja nach Deutschland, die wenigsten davon nach Berlin. Woran liegt das? Worauf können wir uns vorfreuen? Wir hatten so einen Eindruck, so der Winter war jetzt echt lang und hart, so wir wollen jetzt mal so eine Ausgabe machen, die einfach Bock auf Open-Air-Feeling, Dosenbier, Hände in die Luft und so macht.
Gut, sehr gut. Damit bereite ich mich auf die Festivalsaison vor, weil wir ja mit Tokotronic keine Festivals spielen dieses Jahr.
Schau.
Ja, ja. Stefan, wir sprechen uns gleich nochmal.
Sehr gern.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Es ist der angekündigte Auszug aus meiner aktuellen Club-Reflektor-Folge. Ich sprach diesmal mit Christine Nichols. Christine ist Musikerin und Schauspielerin. Sie hat jetzt am 22. März ihr sehr schönes Album Rette sich, wer kann veröffentlicht, ihr zweites Soloalbum. Und mir gefällt der persönliche Ansatz in den Texten von Christine, der aber alles andere als unpolitisch ist. Musikalisch könnt ihr dort auch einiges entdecken, Indie, Dreampop, Wave und auch Elektronik. In Berlin konnte man Christine im März auf der Bühne des Renaissance-Theaters als Schauspielerin erleben, in dem Stück Tartuffe von Molière. Und außerdem ist sie im April auf Tour. Zum Beispiel hier am 14. April im Franz-Club in Berlin. Und dann könnt ihr sie auch noch bundesweit als Support für die Band Ketka erleben. Die Termine findet ihr in den Shownotes. Okay, und jetzt kommt der Ausschnitt. Ja, du bist Schauspielerin und du machst Musik.
Genau.
Dein zweites Soloalbum ist am 22. März erschienen. Es trägt den Titel Rette sich, wer kann. Gratulation erstmal zum Album.
Dankeschön.
Ich habe es sehr gern gehört, gerade weil es auch Ecken und Kanten hat, weil es vielfältig ist und das jetzt auch nicht als hohle Phrase gemeint, sondern es hat wirklich viele Facetten, was ich schon... Ja, die Bandbreite ist weit. Und ja, jetzt, wo wir dieses Gespräch hier führen, bist du in dieser Zwischenphase zwischen das Album ist fertiggestellt und die VÖ steht jetzt eben an. Wie fühlt sich das an gerade?
Gut, wild, schön. Es ist total aufregend. Also du kennst das ja selber. Zu schreiben, zu machen. Teilweise sind Songs auch schon ein Jahr alt oder zwei Jahre alt. Man hat dann ewig an denen gesessen und aufgenommen und dann hier nochmal gedreht und da geschraubt. Und die haben für einen selbst ja eine unheimliche Wertigkeit, weil sie ja eine Zeit widerspiegeln oder Gedanken, Gefühle widerspiegeln. Und das jetzt so in die Welt zu lassen, alles und zu gucken, was passiert damit, das ist sehr aufregend.
Wann hast du denn angefangen, die Songs für das Album zu machen? Direkt nach dem vorigen Album?
Eigentlich schon. Also ich schreibe fast jeden Tag oder immer, wenn ich kann, setze ich mich hin und habe Ideen. Und ob sie dann irgendwie so weit kommen, dass daraus wirklich ein Song wird oder dass es dann auch ein Song wird, der auf eine Platte kommt, ist dann nochmal was anderes. Aber eigentlich habe ich immer relativ viel Output.
Und dann auch viel Ausschuss, wenn du sagst, jeden Tag?
Ich habe Ideen jeden Tag, dass ich mir irgendwie Sätze aufschreibe, dass ich mir Melodien aufschreibe, dann auch mal ein paar Tage nicht. Oder dass ich denke, ah stimmt, das will ich noch erzählen, das will ich irgendwie unterbringen, mal gucken, wie ich das ausloten kann. Und dann ist natürlich auch viel Ausschuss da, sicherlich.
Ja, 2022 ist dein erstes Album erschienen, I'm Fine, wir werden noch drüber sprechen. Und zum ersten Mal musikalisch in Erscheinung getreten bist du in den 10er Jahren mit der Band Prada Meinhof. 2018 erschien das selbstbetitelte Album. Das gibt ein Album nur, ne?
Es gab nur eins,
ja. Wie gefällt dir der Bandname Prada Meinhof im Jahr 2024?
Es war eine andere Zeit, muss man sagen. Und ich war da Mitte 20 und es war einfach... Diese Band ist ja quasi aus dem Nichts entstanden, aus so einem Impuls, lass mal irgendwie was machen, ja cool. Und dann hat sich ja alles innerhalb von aller kürzester Zeit total verselbstständigt und war so ein Stein, der gar nicht mehr aufhörte zu rollen. Und plötzlich standen wir irgendwie vor 5000 Leuten, als wir andere Bands supportet haben. Und ich glaube, man hat gar nicht so viel nachgedacht oder auch sorgfältig jetzt über eine Namensfindung nachgedacht. Das ist einfach sehr schnell sehr viel passiert. Heute würde ich meine Band wahrscheinlich nicht mehr so nennen.
Ich wollte dich damit auch überhaupt nicht in die Enge treiben. Ich habe nur so zurückgedacht. Ich habe euch damals auch wahrgenommen und ich glaube, mich hat der Bandname so ein bisschen in die Irre geführt. Ich finde das ja manchmal eigentlich ganz gut, wenn Bandnamen einen in die Irre führen. Wir haben ja zum Beispiel mit Tokotronic unserem Bandnamen extra so...
Echt? Bist du bei Tokotronic?
So, ja. Also erzähle ich hier nur. Keiner weiß es genau. Wir haben den Bandnamen extra so gewählt, auch so ein bisschen, dass es nicht so gitarrig klingt. Genau, und bei Prada Meinhof dachte ich irgendwie, das ist so Hipster-Musik, weil das irgendwie so klingt. Hab ich gar nichts dagegen. Ich habe überhaupt nichts. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, dass es nur jetzt vornehmlich da um Party ging oder so, wenn man sich das Album mal in seiner Gänze anhört. Wird einem irgendwie klar, da gibt es auch andere Ebenen und Elemente. Und wie du sagst, eine andere Zeit ist richtig. Das war so, genau,
Ja, und das war auch völlig okay, dass das die Zeit war. Ne? Das war eine Zeit, wo ich dann sehr viel Theater gespielt habe, gedreht habe und irgendwie dachte, boah, ich will irgendwie nochmal was anderes machen. Und es ging einfach alles rasend schnell und keiner hat danach gedacht. Und das ist auch bezeichnend für diese Zeit. Das war auch genau gut so und das war auch ganz wichtig für mich irgendwie. Aber das ist jetzt auch eine Zeit, die dann vorbei ist. Ne? Also...
Aber wir können noch kurz drüber sprechen, oder?
Oder? Nee, mach.
Willst du das Thema canceln? Ja. Ich finde ja, was ich ja interessant daran fand an der Band, war ja schon mal die Besetzung. Ihr wart ein Duo, du am Gesang und René Riva am Bass. Mhm. Also Gesang und Bass ist ja schon mal eine ungewöhnliche Besetzung. Der Rest kam dann aus dem Computer. Ihr wurdet bezeichnet als Elektropunk. Es war auch noch so ein bisschen die Zeit des Elektroclash oder so die Nachzeit des Elektroclash. Und natürlich lag dann für manche Journalistinnen der Vergleich mit der Berliner Band Ideal nah. Das ist ja immer so, wenn irgendwo eine Frau singt, wird ja auf Deutsch Ideal und dann als nächstes Nina Hagen genannt.
Ja, wirklich, wie einfallsreich.
Egal. Aber wie kamt ihr denn damals auf die Idee, ein Duo mit Bass und Gitarre zu gründen?
Das war auch wirklich, wir haben nicht groß uns hingesetzt und Pläne gemacht, wie wollen wir sein, was wollen wir sein, wie wollen wir wirken und so weiter, sondern es ist halt einfach wirklich entstanden. Der Kollege ist einfach ein herausragend guter Musiker und extrem guter Bassist und wir haben einfach rumprobiert, ein paar Beats gebaut und dann war irgendwie schnell klar, wir machen das mit dem Bass und mit einem Whammy, mit verschiedenen Effekten und da kann man ja dann auch die Sounds verändern dementsprechend und das ging sich gut aus.
Ich bin ja nun ein Bassist, warum auch immer, aber mir ist aufgefallen, dass dieses das prägnante Bässe in deiner Musik auch heute noch eine Rolle spielen. Insofern meinst du, dass Prada Meinhof auch da einen gewissen Einfluss noch auf dein Schaffen als Solomusikerin eine Rolle spielt?
Na, ich glaube, man ist ja eh immer das, was man jetzt gerade ist, durch seine Vergangenheit auch maßgeblich. Also von daher hat das mit Sicherheit natürlich einen Einfluss auf mich. Aber ich bin ja einfach großer Hip-Hop-Fan und habe ja angefangen mit Rap, beziehungsweise habe angefangen, bin in die Musik sozialisiert über Hip-Hop. Und da war natürlich Bass immer ganz wichtig. Und das ist bis heute so, dass mir das gut gefällt. Ja.
Aber du bist kein Rap-Artist, ne?
Ich bin kein Rap-Artist.
Eigentlich nicht?
Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. So. Ich war früher mit 15, 14, 15 im Jugendzentrum bei uns auf dem Dorf und das war ein ziemlich cooler Laden, wo Hip-Hop einfach sehr präsent war, damals Casper hinkam.
Das auch. War so in der Gegend von Bielefeld.
Genau, gesagt in Kirchlengern. Aber, ne,
wie,
also,
was? Nochmal fürs Protokoll?
Kirchlengern.
In Kirchlengern, okay, genau. War ich noch
nicht. Ist auch okay, das Jugendzentrum gibt es auch nicht mehr. Aber da war auf jeden Fall Casper, bevor der irgendwie sogar seine Hardcore-Band Not Now Not Ever gegründet hat. Kam irgendwie Sammy Deluxe in RAG, Nico Suave, Kiki von KKT kommt aus. Also, ne, diese ganzen, das war schon echt eine sehr coole Gegend. Übrigens, Frank Spielke und Jochen Distelmeier kommen auch aus den Nachbarstädten.
Stimmt, für mein Genre Hamburger Schule war ja dieses ganze. Diese ganze Gegend auch wichtig, hast recht. Bad Salzuflen.
Und Bad Oeynhausen, genau.
Bäder. Ist die Luft gut dort?
Nee.
Okay.
Ich weiß auch nicht, warum die so heißen. Auf jeden Fall, war da Hip-Hop halt, gab es Hip-Hop-Jams so richtig, wie man sich das noch vorstellt oder wie man es noch von früher kennt. Und da waren halt immer die Jungs, die gerappt haben. Und ich wollte auch, ich hatte auch ein SM58 und ich hatte auch ein Textbuch und ich habe mich einfach nicht getraut. Weil es gab keine Frauen, es gab es nicht. Und es war auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein 15-jähriges Mädchen, die vielleicht auch echt gute Texte hatte, oder auch nicht, weiß man nicht, rückblickend, sich dazugesellt zu den ganzen Boys, die alle so das gleiche Alter oder bis zu 10 Jahre älter waren. Das gab es einfach, das war nicht möglich. Also ich habe mich da einfach nicht reingetraut. Es gab auch keine Vorbilder, es gab mich da, die sich immer mit so einem Mikro in die Ecke gesetzt hat und sich aber einfach nicht getraut hat. Und das ist was ich bis heute so ein bisschen denke, boah, wenn ich das gemacht hätte und da irgendwie den Mut gehabt hätte, das zu tun, würde ich vielleicht heute andere Musik machen, aber es ist jetzt auch okay. Also ich mache auch das, was ich mache, sehr gerne.
Okay, du willst, du planst nicht irgendwie größere Rap-Einflüsse in Zukunft.
Manchmal, wenn ich irgendwie 3 Wein getrunken habe, denke ich, was wäre wenn? Aber ich kann das auch de facto nicht. Ich kann nicht rappen. Das macht jetzt bei meiner Single Rette sich wer kann, Fat Tony, ganz fantastisch. Ich kenne auch meine Grenzen. Es gibt Sachen, die kann ich nicht. Und dazu gehört auflegen, Regie führen und vor allen Dingen rappen und skaten. Das kann ich auch nicht.
Skaten, ja, das habe ich auch lange versucht als Teenager. Das ist, nur so einen Bordstein konnte ich hochspringen, aber echt? Mehr habe ich nie gelernt.
Echt?
Ja.
Cool.
Naja, das ist ja nicht so, aber...
Mich beeindruckt das jetzt schon.
Das ist,
aber es gibt noch viel mehr, was ich nicht kenne, also darüber hinaus.
Ja, es gibt, glaube ich, auch vieles, was du kannst und deshalb ist das schon okay. Und darüber sprechen wir jetzt drüber. Nämlich zum Beispiel, warst du schon bevor du mit Prada Meinhof aktiv wurdest, Schauspielerin. Du hast studiert an der Ernst-Busch-Hochschule und warst in Anschluss ab 2014 Ensemblemitglied am Renaissance-Theater, wo du auch gerade ein Stück spielst, oder?
Ja, genau. Ich war nie festes Ensemblemitglied in keinem Theater.
Oh, Entschuldigung, Fake News.
Ganz schlimm.
Gleich korrigiert.
Ich war immer Gast an allen Häusern, aber auch langfristig.
Am BE auch viel.
Genau.
Und,
genau.
Zurzeit spielst du gerade Tartuff, auch am Renaissance-Theater. Ja. Bist außerdem im Film als Schauspielerin tätig. Zum Beispiel momentan kann man dich sehen in der 2. Staffel von Szene-Report.
Ach so, ja. Da spiele ich die Managerin von Jeanette Biedermann. Es war der lustigste Drehtag meines Lebens.
Ja, Theater, Film, Musik. Ergänzt sich das oder hindert das vielleicht manchmal auch daran, oder behindert sich das auch gegenseitig, dass man in den Fokus zu finden. Wie ist das?
Ich kenne es ja nicht anders.
Ja.
Also das bin ja immer ich, wenn ich was mache. Ne? Also es sind unterschiedliche Handwerke so gesehen, aber das macht mir schon Spaß. Also wenn es sich behindert, dann höchstens terminlich. Das ist manchmal ein bisschen nervig.
Ja, so meinte ich. Genau.
Achso, in der Tat, das kommt oft vor. Also ich habe immer so eine Stunde am Tag mindestens oder 2 Stunden, wo ich Office mache und eigentlich nur Termine juggle die ganze Zeit. Ich habe eine Menge Listen in meinem Zuhause, die da rumliegen.
Ja, aber es ist zu bewältigen.
Ja.
Und wie beeinflussen sich diese beiden Professionen, Schauspiel und Musik, zueinander? Weil ich finde so bei Musik geht es ja für viele um Authentizität, so dass man irgendwie, deine Texte sind ja auch oft so, dass du gibst viel von dir preis. Ja. Wir werden noch darüber sprechen. Ja. Und beim Schauspiel ist es ja in gewisser Weise das Gegenteil. Man schlüpft in die in die Rolle einer anderen Person.
Richtig.
Und bringt das eine für das andere was dann?
Wahrscheinlich, ja. Du hast schon recht, wenn ich Musik mache, ne, dann ist das alles wirklich ungefiltert, ich und auf der Bühne, und da gibt es ja keine Regeln. So, da kann ich ja machen, was ich will. Und das ist ja das Wunderschöne, und vor allen Dingen muss ich nicht nachdenken, ich mache einfach. Mhm. Und beim Schauspiel ist es, also das birgt eine große Freiheit in sich. Beim Schauspiel ist es aber auch eine sehr große Freiheit, nur eine andere, weil mir ein Rahmen gesteckt wird von außen. Zum Beispiel beim Drehen, geh dahin auf die Marke, das ist dein Text, oder beim Theater dann auch, der Typ ist ja Versmaß und so. Das sind dann Rahmenbedingungen, die man bekommt, aber auch in denen kann man sich dann wieder frei fühlen. Also das ist ganz schön.
Ja, das war unser Ausschnitt aus dem Club-Reflektor-Gespräch. Wenn ihr weiterhören möchtet, dann werdet Mitglied im Club Reflektor. Das lohnt sich sowieso. Jeden Monat gibt es da eine Sonderfolge und es gibt verschiedene Arten der Mitgliedschaft. Es gibt auch ein digitales Mitgliedertreffen einmal im Jahr, oder bei der lauten Mitgliedschaft, so nennt sie sich, fertige ich handkolorierte Comiczeichnungen, Unikate, für euch an. Schaut einfach nach unter steadyhq.com/de/reflektor. Findet ihr auch in den Shownotes den Link. Da bekommt ihr alle weiteren Informationen. Und jetzt zum Schluss dieses kleinen Reflektor-Magazins kommt nochmal der gute Stefan Rehm ins Spiel. Hallo Stefan.
Hallo, ich war nie weg.
Denn wir werden jetzt beide eine kleine Musikempfehlung abgeben. Wer fängt an?
Du natürlich, ist dein Format.
Ich fange an. Nein, du fängst an.
Ich fange an. Also ich würde euch sehr nahelegen, sich mit dem neuen Album von St. Vincent zu beschäftigen. Es lohnt sich sowieso, St. Vincent zu hören, aber ihr neues Album, ihr siebtes, es heißt All Born Screaming, erscheint jetzt Ende April. Das ist wirklich der völlige Wahnsinn. Zumindest so auf der ersten Albumhälfte. Es ist ein unfassbar kaputtes Album. So, es geht auch darum, das Publikum krass fertig zu machen, wie sie sagt. Also es zieht einen wirklich enorm runter. Es ist eine Katharsis. Am Schluss dieses Albums wartet auch so eine Himmelsfahrt auf einen. Also ich kann das überhaupt nicht sonisch beschreiben, was da passiert, aber es reißt einen wirklich von der Hölle dieses Albums in den Himmel am Schluss. All Born Screaming ist ja so ein englischer Ausdruck, dass wir alle schon schreiend auf die Welt kommen, und dass sich das auch nie großartig ändert im Leben. Also dass es immer irgendeine Pein gibt, irgendwas nervt immer, irgendwo zwickt's immer, Sorgen bestimmen uns und so. Und dieses Album ist so ein Versuch, das alles rauszulassen. Und das ist wirklich ein großer künstlerischer Wurf. Wie gesagt, sie hat es selbst produziert, obwohl die muss ja wirklich so die Leute von sich fernhalten. Also alle lieben St. Vincent, ihre letzten beiden Alben.
Ich auch.
Eben. Also, und hoffentlich ihr auch alle, die es noch nicht tun. Die letzten beiden Alben waren von Jack Antonoff produziert, also dem wichtigsten Produzenten der Welt. Der wiederum auch ein gutes Bindeglied. Der macht ja auch die meisten Sachen von Taylor Swift. Und St. Vincent hat sogar einen der größten Hits von Taylor Swift co-geschrieben, Cruel Summer und so. Also die ist bei allem dabei. Die hat ein Album mit David Byrne gemacht, die war, und da hätte man vielleicht schon sehen können, wohin die Reise irgendwann geht, dass es halt wirklich sehr, sehr laut und sehr krawallig wird. Vor 10 Jahren ja auch war sie ja Sängerin von Nirvana. Die wurden ja in diese meiner Meinung nach völlig alberne Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und waren dann nochmal auf einer Bühne mit ihr, aber als Sängerin. Auch weil Kurt Cobain damals schon gesagt hat, 1993, die Zukunft der Rockmusik ist weiblich und so. Wir sind abgeschrieben. Wir waren das letzte große Statement dazu. Das heißt, es war nur folgerichtig, dass wenn nochmal jemand ans Nirvana-Mikrofon tritt, es natürlich eine Frau sein muss. Und die war im College war in einer Band, die hieß The Skullfuckers. Also irgendwie war diese Aggression auch schon so in ihr angelegt, und die bricht sich jetzt Bahn, und es ist wirklich fantastisch. Da gibt es ein Video zur ersten Single, Broken Man, in der sie, also im Video geht sie so in Flammen auf.
Das mit den Flammen, ja. Das
genau,
ich Wahnsinn.
Das sieht man auch auf dem Artwork, und das ist auch so ihr ganzer Prozess. Sie sagt auch so, sie musste für dieses Album durch die Flammen gehen, durch die Hölle gehen, um das so auf die Welt bringen zu können, und das ist perfekt symbolisiert in diesem Artwork. Also das ist wirklich, wenn man echt mal so einen richtigen schlechte Launetag hat und sowas, nach diesem Album geht es einem deutlich besser.
Ja, ich kenne nur das Video, dieses tolle Video mit den Flammen. Ja. Du hast einen Wissensvorsprung. Du kannst die Alben natürlich alle schon früher hören. Das ist natürlich auch was Schönes an dem Job, oder?
Ja, absolut, natürlich.
Ja, Sehr gute Empfehlung. Ich freue mich auf das Album tatsächlich auch. Und wenn du vorhin erzählt hast, die Musikbegeisterung nimmt ab, wenn ich mir jetzt diese Vorstellung hier von dir anhöre gerade, dann weiß ich nicht, ob das wirklich bei allen Menschen der Fall ist.
Aber ich mache ja auch nichts anderes. Okay. Also wenn jemand jeden Tag 8 Stunden am Fließband steht und sowas, dann... Wobei, dann vielleicht doch einfach so als Ausgleich. Also Musik ist einfach... Wie hieß es früher immer bei euch auf Konzerten? Music is the healing force of the universe, oder?
Ja, Albert also, Ayler.
Genau. Wurde doch immer skandiert. Also das kann ich nur unterstreichen. Was hast du uns denn mitgebracht, lieber Jan?
Ich habe auch ein Album, was ich total super finde. Es ist etwas Altvertrautes und Neues zugleich. Anja Huwe, ein Solo-Debüt. Codes heißt es, erschien am 8. März schon beim Label Sacred Bones. Anja Huwe war Sängerin der von mir innig geliebten Band X-mal Deutschland. Kennst du die?
Die kannte ich nicht, aber da gab es ja neulich so ein Boxset mit alten Singles und so, und da wurden die nochmal so in die Öffentlichkeit getragen. Da habe ich mich erstmal mit denen beschäftigt, fand das sehr, sehr, sehr erstaunlich. Also ich verstehe, warum es an mir vorbeigegangen ist, weil es natürlich nicht sonderlich, ist ja nicht Popmusik so, und auch eine andere Zeit, aber was die gerissen haben, vor allem im Ausland, das ist schon Wahnsinn. Also ja. Es wird höchste Zeit, die wieder zu entdecken.
Ja, dieses Boxset, das ist natürlich parallel zu empfehlen. X-mal Deutschland gründeten sich 1980 als Quintett von 5 Frauen. Ihre erste Single erschien 1981 auf Alfred Hilsberg legendären Zickzack-Label. 2 super Songs, Schwarze Welt und der Hit Großstadt-Indianer. Später schrieben sie an den Hit Incubus Succubus und gingen dann zum englischen Label 4AD.
Was? Auch muss man erstmal hinschauen.
Kult-Label, genau. Ja. Also ich glaube so...
Absolut geschmackssicher.
Es wird immer so von der internationalen Karriere von Duff gesprochen, die nach England gegangen sind. X-mal Deutschland haben eigentlich genau das Gleiche gemacht.
Die hatten eine Peel-Session und so. Also ja. Das war wirklich nur für die Champions League vorgesehen.
Und bei 4AD veröffentlichten sie 82 und 83, glaube ich, tolle Alben. Fetisch und Toxin. Das ging so ein bisschen in die Gothic-Richtung alles schon. Ich bin jetzt selber nicht so der große Gothic-Fan, aber es geht darüber hinaus. Ist es irgendwie auch einfach tolle Popmusik. Und es folgten dann noch 2 weitere Alben auf Major-Labels, Viva und Devils, 1987 und 1989. Letzteres übrigens unter der Mitarbeit von Frank Z. von Abwärts. Mhm.
Und, das war nicht ganz erstaunlich, das wusste ich auch nicht, ich habe ja vorhin schon gemeint, dass ich ja großer Queen-Fan bin und schreibe gerade eine Neuauflage meines bestsellenden Queen-Buchs und habe im Zuge dessen mit Kurt Kress, der Schlagzeuger von Freddie Mercury's Solo-Album war, der war auch in der letzten Besetzung von X-mal Deutschland.
Ja, diese Platte ist...
Das ist ja unglaublich.
Ja, diese Platte ist ganz toll, war so ein richtig groß angelegter Entwurf, Mainstream-Rock, neu zu definieren, hat leider nicht geklappt, aber es ist trotzdem eine super Platte. Ja, und 1990 lösten sich X-mal Deutschland auf.
Sowas liebe ich ja, sich 80 zu gründen und 90 aufzulösen.
10 Jahre immerhin.
Das entspricht völlig meinem Ordnungssinn. Ja.
Anja Huwe wurde dann bildende Künstlerin, Malerin und nun hat sie erstaunlicherweise ein Soloalbum gemacht. Energetisch, beklemmend, romantisch. In den Songs Halbtonwechsel, wie ich sie liebe und tolle Texte auf Englisch und Deutsch. Grundlage vieler Texte sind Tagebuchaufzeichnungen eines belarussischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, der sich im Wald versteckt hatte. Mein Anspieltipp, Rabenschwarz, ich zitiere nochmal aus dem Text. Wir wissen nicht, was morgen wird, wir ziehen durch Zeit und Raum. Wir wissen nicht, was morgen kommt, wir leben wie im Traum. Besorgt euch das Album, am besten auf Vinyl.
Natürlich.
Ja. Das sind mal unsere Tipps gewesen. 2 Tipps sollten reichen und unterstützt die Künstlerin. St. Vincent hat es vielleicht nicht ganz so nötig, aber Anja Huwe...
Jeder Cent zählt.
Und Anja Huwe freut sich bestimmt
auch. Wer den Cent nicht ehrt, ist das Euro nicht wert.
Unterstützt sie, unterstützt die Musik. Holt euch auch mal am Bahnhofskiosk Musikexpress.
Oh ja.
Ja, das war die erste Folge des Reflektor-Magazins. Lieber Stefan.
Eine große Ehre.
Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Es ist selbstverständlich, jederzeit wieder. Vielen Dank.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke euch auch für eure Aufmerksamkeit. Hier bei Reflektor gibt es dann nächste Woche am Freitag wieder eine neue Folge. Dann wieder mit T.S. Uhlmann. Und wir reden über die Musik von der australischen Rockband AC/DC. Das wird der Wahnsinn.
Davon ist auszugehen.
Bis dahin verbleiben wir heute euer
Stefan und
euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.